Ach, jetzt sagen einige, du hast gut reden, du hast ja deine Frau nicht mitgebracht, ja? Ja, dann kann ich viel leichter über Ehe sprechen. Aber ich sage euch, meine Frau hat in den letzten 2 Wochen diesen Vortrag zweimal gehört. Zweimal, diesen selben Vortrag. Einmal in Argentinien und einmal in Uruguay. Da habe ich die letzten Vorträge gehalten hierüber, ja? Wir sind gerade erst vor ein paar Tagen wieder gekommen aus Südamerika, aber wir sind schon wieder akklimatisiert. Jetlag ist auch schon weitgehend wieder überwunden. Nur eine kleine Erkältung habe ich mir mitgebracht, aber ich hoffe, es ist noch erträglich. Sie war mit mir und ich musste auch dort über diese Themen sprechen. Es wurde gewünscht. Ist nicht so, dass ich über nichts anderes reden würde, ja, aber es wurde erbeten, erwünscht und dann habe ich es auch gemacht. Sie saß dabei. Wir müssen jetzt erstmal den Unterschied klären zwischen Lieben und Verliebtsein, weil sonst haben wir irgendwie, wenn das nicht klar ist, dann geht da schnell was durcheinander. Schaut, Paulus sagt, wir Ehemänner sollen unsere Frauen lieben. Aber lieben ist nicht dasselbe wie Verliebtsein. Verliebtsein ist etwas sehr Schönes. Ihr seht die beiden da, die sind verliebt. Da ist der Himmel rosarot und hängt voll Geigen und das Leben ist irgendwie so leicht. Ja, da wird etwas ausgeschüttet in unsere Blutbahnen, Endorphine oder wie das Zeug heißt, ja, wird da in die Blutbahnen geschüttet und dann sind wir auf einer kleinen Droge, wir sind ein bisschen high und das ist schön, das ist ein schönes Gefühl. Aber Achtung, ihr Verliebten hier unter uns, Fachleute sagen uns, dieser Zustand des Verliebtseins hält maximal 2 Jahre, aber in den meisten Fällen kürzer. 2 Monate, 2 Wochen, ja sogar 2 Tage kann das halten. Und dann tritt der Mensch hervor mit Ecken und Kanten und so, wie ich ihn eben beschrieben habe. Und dann ist das Verliebtheitsgefühl über alle Berge. Bleibt nichts von übrig. Gefühle, die kommen und gehen wie ein Regenschauer an diesem Nachmittag, ja? Was ist denn echte Liebe? Ein Freund von mir, der schon beim Herrn ist, es war einer der beiden Gründerväter der Konferenz für Gemeindegründung, in der ich mitarbeiten darf. Ernst G. Meyer war sein Name, ich weiß nicht, wer ihn noch gekannt hat. Er hat in einem Studienheft diese Kennzeichen echter Liebe genannt. Schaut mal, echte Liebe ist aufopfernd, nicht platonisch in Gedanken. Die ist bereit, Opfer zu bringen für den anderen. Und ohne diese aufopfernde Liebe wird es nicht gehen. Nicht nur von Seiten der Frauen, die opfern viel. Was opfern manche Frauen in ihrem Leben, in den Ehen? Wie manche christliche Märtyrerinnen, ja? Echte Liebe erzeugt immer Respekt und Achtung vor der anderen Person. Wenn man jemanden achtet, den wird man nicht zusammen schimpfen, dass er in so eine Kiste reinpasst am Ende. Man wird Respekt und Achtung vor ihm haben. Echte Liebe ist nicht nur körperliche Anziehung. Das ist schön, das gehört dazu, das ist wunderbar. Aber es kann ja eine Zeit kommen, wo wegen Krankheit, Alter, Gebrechlichkeit, Demenz gar nicht mehr viel ist mit körperlicher Anziehung. Aber die Liebe zwischen den beiden könnte schöner und reiner sein als je zuvor. Echte Liebe wächst auch ohne ständige körperliche Berührung. So 2 Jungverliebte, die müssen ständig Händchen halten und Küsschen hier, Küsschen da. Aber echte Liebe wächst nicht durch Händchen halten, sondern durch Kommunikation. Man muss eine Beziehung aufbauen zum anderen und diese Beziehung pflegen, haben wir vorhin schon gehört. Das geht durch Kommunikation. Da kann man auch Händchen halten dabei, ja. Kann auch mal Küsschen geben, aber entscheidend ist Kommunikation. Echte Liebe übernimmt Verantwortung für die andere Person. Man will nicht nur Lust genießen, man ist auch bereit, Last zu tragen und das wird früher oder später in jeder Ehe kommen. Echte Liebe kann warten. Der Jakob in der Bibel diente bekanntlich 7 Jahre um Rahel. Er wartete, er liebte sie. Er bekam zwar dann Lea, aber Rahel auch noch. Und echte Liebe ist eine Verpflichtung, eine Bindung fürs ganze Leben. Vorhin haben wir gesagt, eine lebenslange Treuebindung. Und echte Liebe ist auch eine geistliche Gemeinschaft. Da steht der Herr Jesus Christus in der Mitte zwischen den beiden. Und ihr lieben Verheirateten, er muss zwischen uns stehen und über uns. Wir brauchen etwas, dem wir gemeinsam dienen, das wir gemeinsam anbieten. Nicht ein Etwas, ein Das, sondern einen lebendigen Gott, den lebendigen Herrn, den Auferstandenen. Er muss zwischen und über uns sein. Wenn die beiden nur sich selber haben, dann ziehen sie sich manchmal beide gegenseitig runter. Aber wir brauchen Christus in unserer Mitte. Und das Schönste, was über eine menschliche Liebe gesagt werden könnte, wenn sie gerade ein Abbild der Liebe Christi wäre, wenn man sagen könnte, schau mal, wie dieser Mann seine Frau liebt, er erinnert mich an Christus. Schau mal, wie diese Frau ihren Mann ehrt und achtet, sich ihm unterordnet. Sie erinnert mich an die Gemeinde, wie sie sich dem Christus unterordnet. Wäre das nicht wunderbar? Ihr Lieben, schaut, wenn ihr diese 10 Punkte echter Liebe seht, diese Kennzeichen, Charakteristika, haben wir nicht alle Grund, uns zu beugen? Merken wir nicht unser Zu-Kurz-Kommen, unser Mangel, unser Defizit, wie liebesarm wir oft sind? Ich habe mich schon gefragt in anfechtungsreichen Stunden, ob wir Männer überhaupt lieben können. Das war vielleicht ein bisschen zu pessimistisch, aber wir tun uns schon manchmal schwer damit, oder nicht? Und trotzdem möchte ich sagen, dass ich meine Frau liebe. Ich habe es ihr auch vorhin noch in einer WhatsApp-Nachricht gesagt, dass ich sie liebe. Und sie sagt mir das auch immer wieder und das glaube ich ihr auch. Aber jetzt sagen einige von euch, na gut, das nehmen wir dir mal ab, dass du deine Frau liebst. Aber du müsstest mal mit meiner verheiratet sein, denken hier einige Männer. Wo kommt denn die Kraft zu lieben her? Können wir die im dem Knochenmark produzieren, wie die roten Blutkörperchen? Nein, das brauchen wir gar nicht. Das brauchen wir nicht. Ich verkündige euch heute Abend und auch hoffentlich in den nächsten Tagen, keine Moral, kein Gesetz und schon gar nicht Religion, sondern Evangelium. Evangelium, blankes, pures Evangelium. Schaut, was Paulus schreibt, das Kapitel, das ich immer noch hier vor mir aufgeschlagen habe, das beginnt mit den Worten, seid nun Nachahmer Gottes als die geliebten Kinder. Nicht um geliebte Kinder zu werden. Wir sind mit ewiger Liebe geliebt und diese Liebe, die sollten wir nicht dem liebsten Menschen, den wir auf der Erde haben, weitergeben können. Oh doch. Und unmittelbar vor dem Text, den wir eingangs gelesen haben, stehen diese Worte. Werdet voll Geistes. Lasst euch immer wieder neu mit dem Geist erfüllen. Die Bibel lehrt, es gibt nur einen einmaligen Empfang des Heiligen Geistes. Das müssen hier einige unter uns auch deutlich hören. Du kannst nur einmal in deinem Leben den Heiligen Geist empfangen, im Augenblick der Wiedergeburt. Aber du kannst oft, ungezählte Male, auch heute Abend, mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Das kann immer wieder geschehen. Wenn wir unter dem Wirken des Wortes und Geistes sind, können wir erfüllt werden mit dem Geist Gottes. Ja, und deswegen sollten wir nicht in der Lage sein, unseren Ehepartner zu lieben. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und wir sind in der Lage. Und das ist jetzt ein Satz, den würde ich euch am liebsten richtig eintrichtern mit dem Nürnberger Trichter, ja. Liebe ist in der Bibel immer willentliche Liebe. Eben haben wir Verliebtsein kennengelernt. Verliebtsein, das kommt über dich und geht wieder. Das kannst du nicht steuern. Man sieht einen Menschen und ist plötzlich verliebt in ihn, ja. Das kannst du gar nicht beeinflussen. Aber Liebe ist willentliche Liebe. Und ihr Lieben, das ist so wichtig. Das ist der Grund. Das ist der Grund, warum meine Frau und ich bisher noch kein einziges Mal einem Ehepaar zur Scheidung geraten haben. Noch niemals. Und werden wir auch in Zukunft nicht tun. Werden wir uns eher die Zunge abbeißen. Denn man kann sich immer wieder neu entscheiden, den anderen zu lieben. Auch wenn er mich enttäuscht hat. Auch wenn er mir wehgetan hat. Ich sage es nicht leichtfertig. Selbst wenn er mir untreu gewesen sein könnte oder wäre, könnte ich mich neu entscheiden, ihn zu lieben. Das geht dann nicht auf Knopfdruck. So, jetzt liebe ich dich wieder. Ja? Das kann ein langes Ringen sein im Gebet und so weiter. Und trotzdem, ich kann mich wieder entscheiden, ihn zu lieben. Ich habe eben gesagt, wir haben noch nie zur Scheidung geraten. Räumliche Trennung muss manchmal sein. Wenn Ehemänner trinken und gewalttätig sind und die Frauen bedrohen und so, dann geht es manchmal nicht anders. Dann müssen sie auseinander wie Kampfhähne. Aber das heißt noch lange nicht Scheidung. Noch lange nicht. Wir raten nicht zur Scheidung. Wenn das andere machen, das müssen die verantworten. So, Liebe ist in der Bibel immer willentliche Liebe. Ich hoffe, das konnte ich rüberbringen. Lieber Bruder, liebe Schwester, das muss jeder von uns fassen. Und das ist biblisch belegt. Ich zeige euch am Schluss ein Buch, in dem das biblisch nachgewiesen ist, dass Liebe in der Bibel immer willentliche Liebe ist. So, ich habe sehr ernste Dinge gesagt. Ich muss mal etwas auflockern. Einige haben so ernste Gesichtszüge angenommen. Ich sehe das von hier vorne. Da war eine Referentin, die sprach bei einem Eheseminar vor lauter Frauen. Heute Abend sind ja auch mutige Männer hierher gekommen. Aber da waren lauter Frauen, die sprach über die Wichtigkeit, den Ehemann zu lieben. Und sie fragte, wie viele von euch lieben den Ehemann? Und rums gingen alle Hände hoch. Das hat sie auch gar nicht anders erwartet. Also alle liebten ihren Ehemann. Dann fragte sie, ja, wann hast du denn zum letzten Mal deinem Ehemann gesagt, dass du ihn liebst? Nun, einige konnten sagen, heute noch, andere gestern, aber einige wussten nicht mehr, wann sie das zum letzten Mal gesagt hatten. Okay, sagte die Referentin, dann nehmt mal eure Smartphones zur Hand oder Handys und schreibt mal euren Ehemännern jetzt hier aus dem Seminar einen Text, ich liebe dich, Schatz, in einer SMS oder einer WhatsApp-Nachricht. Nur die vier Worte, ich liebe dich, Schatz. Die Frauen reingetippt und ging das mit Lichtgeschwindigkeit raus. Dann wurden sie gebeten, die Handys auszutauschen, die Smartphones mit der Vordersitzerin, Nebensitzerin und so weiter und die eingehenden Antworten laut vorzulesen. Hier sind ein paar Kostproben. Wer schreibt hier? Sie schreibt ihm, ich liebe dich, Schatz. Er zurück, wer schreibt hier? Hey, Mutter meiner Kinder, bist du krank? Red nicht um den heißen Brei herum. Wie viel brauchst du? Haben wir nicht abgemacht, dass wir tagsüber nicht trinken? Wie? Hast du schon wieder das Auto geschrottet? Deine Mutter kommt zum Übernachten. Stimmt's? Auch sehr beliebt bei Männern, ja? So, und das Beste zum Schluss. Einer hat geschrieben, wenn du mir nicht gleich sagst, an wen diese Nachricht eigentlich gehen sollte, werden einige sterben. Sie schreibt ihm, ich liebe dich, Schatz, ja? Und dann, da seht ihr, also das war jetzt an die Adresse der Frauen, aber eigentlich, liebe Männer, habe ich das für euch gesagt hier, ne? Ich kann es nicht umdrehen, es war so, ich habe das übersetzt aus dem Englischen, das ist in Amerika gewesen. Also, ihr seht alle, es ist gut, wenn man das dem anderen auch mal sagt, dass man ihn liebt, ne? Macht das nicht so wie jener Bruder, der hat mir erzählt, ja, dass ich meine Frau liebe, das habe ich ihr am Hochzeitstag gesagt. Inzwischen sind wir 30 Jahre verheiratet. Wenn sich's ändert, sage ich es ihr auch wieder. Also so sparsam brauchst du nicht sein mit deinen Worten. Bitte nicht, sonst kommt sowas dabei raus. Ja? So, wir haben noch ein paar Bausteine, nämlich nähren und pflegen. Die nehmen wir zusammen und dann schließen wir mit dem siebten. Nähren und pflegen, das gehört ja zusammen, das ist ja artverwandt. Nähren und pflegen. Im Englischen gibt es ein Wort, das hat sogar beides, to nourish, ja, hat beides in sich. Nähren und pflegen, wie der Christus die Gemeinde. Was bedeutet nähren, den Ehepartner nähren? Also wir Männer sollen unsere Frauen nähren. Wir ernähren sie physisch. Wir sorgen dafür, dass die Familie ernährt wird, solange das möglich ist von Gesundheit und Arbeitsplatz und allem. Eine Frau kann mithelfen, aber die erste Aufgabe hat der Mann. Nähren bedeutet auch im Sinne von liebevoller Kommunikation, die Frau mit Worten nähren. Da machen wir am Samstagnachmittag zu einer unmöglichen Zeit weiter, um 14 Uhr. Ich bin gespannt, wer da außer den beiden Wilfrieds noch da ist, ja, aber ich werde es ja sehen. Das wichtigste Thema kommt ausgerechnet zu dieser unmöglichen Zeit am Samstagnachmittag, aber wer motiviert ist, der sagt, ich reserviere mir das mal. Nächste Woche kann ich auch noch am Auto basteln oder die Hausschlachtung, dafür ist noch nicht kalt genug. Ja, schiebt das noch ein bisschen nach hinten und kommt am Samstag jetzt übermorgen. Nähren im Sinne von liebevoller Kommunikation, und geistlich nähren, dass wir die Hauspriester sind, dass wir sagen, die Bibel hat ihren Platz. Die Bibel liegt bei mir von dem Platz, wo ich sitze, in Reichweite, am Esszimmertisch, wo wir Mahlzeiten haben. Da liegt meine Bibel, da liegt ein gutes Andachtsbuch. Ich lese am Mittag, wenn wir zusammen Mittag essen, eine Andacht. Auch wenn wir Gäste haben, die müssen das mitmachen, das gehört bei uns dazu. Ja, da wird eine Andacht gelesen und manchmal auch Gebetsgemeinschaft am Tisch, wenn das auch angebracht ist. Also Hauspriester sein, nähren in dreifacher Weise, physisch, mit Kommunikation und geistlich. Pflegen. Wie man ein Auto pflegt, das wissen wir Männer. Und ein Motorrad und ein Motorboot, mit dem ihr den Inn rauf und runter brettert, ja. Aber wie pflegt man seine Frau? Jemand hat gesagt, pflegen heißt investieren. Investieren. Der Wilfried hat es vorhin wirklich auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, eine Ehe ist kein Selbstläufer. Wenn du nicht in die Ehe, in jede Beziehung muss investiert werden, auch wenn du einen Freund hast oder eine Freundin irgendwo, ja, man muss Zeit investieren, man muss sich ab und zu treffen, man muss sich anrufen, man muss schreiben, sonst wird die Beziehung gen Null sich entwickeln, degenerieren. Und in eine Ehe allemal muss investiert werden. Und da machen manche Männer einen seltsamen Denkfehler, entschuldigt, liebe Brüder, wenn ich euch jetzt da nochmal rannehme, die denken ungefähr so, jetzt habe ich geheiratet, jetzt läuft mir meine Frau nicht mehr weg, jetzt kann ich mich den wichtigen Dingen des Lebens zuwenden, Beruf, Karriere, Hobbys, Ehrenämter, Gemeindearbeit etc. Und die Frau sitzt zu Hause oder liegt und weint in die Kissen, weil sie unglücklich ist. So geht das nicht. In eine Ehe muss investiert werden. Was? Zum Beispiel die drei großen Z. Zeit, Zweisamkeit, Zuwendung. Drei große Z und viele andere Dinge mehr. Meine Frau, die lässt mich fast jedes Wochenende ziehen, irgendwohin zum Dienst. Sie ist aber auch oft zweimal im Monat unterwegs, ja, um Schwestern zu dienen. Aber sie lässt mich ziehen, wenn unsere Beziehung in Ordnung ist, wenn wir zu Hause, als ich zu Hause war, gut miteinander umgegangen sind und schöne Zeit erlebt haben, dann lässt sie mich auch wieder ziehen. Und dann freue ich mich auch wieder, wenn ich nach Hause komme am Sonntag. Und so ist das. Wenn in eine Ehe genug investiert ist, dann kann man sich auch wieder loslassen. Manche von euch müssen ihren Ehemann jeden Morgen loslassen. Er geht morgens zur Arbeit und kommt abends wieder zurück. Und bei mir ist es eben so, dass es sich auf das Wochenende verschiebt. Ja? Ich bin aber auch nicht länger aus dem Haus als ein normal berufstätiger Ehemann, weil wenn man die Nächte abzieht, nachts muss man sowieso schlafen. Ja? Aber die Tageszeit verlagert sich eben bei mir nur aufs Wochenende. Es muss investiert werden. Wir haben zu Hause eine Holzschachtel, so eine Box mit einem Deckel zum Auf- und Zuklappen. Da liegen Zettelchen drin. Das machen wir jetzt schon zum x-ten Mal in Varianten. Meine Frau hat 10 Zettel geschrieben. Auf jedem Zettel steht irgendeine kleine Freude, die sie mir machen möchte. Hat sie sich überlegt, wie kann ich ihm eine Freude machen? Und ich habe auch 10 Zettel geschrieben, ich habe nur 3-mal so lange gebraucht, aber macht ja nichts. Irgendwann habe ich auch 10 Zettel gehabt, da steht etwas drauf, da möchte ich meiner Frau eine Freude machen. Also wirklich ihr, nicht sowas draufschreiben, dass ich es am Ende wieder zurückkriege, ja, sondern ihr Freude machen. Und jetzt wollen die Männer Beispiele hören, ja, die... Ja, ja, ich sehe das schon. Da hatte ich doch zum Beispiel auf einen Zettel leichtfertigerweise draufgeschrieben, wenn ich demnächst irgendwo unterwegs bin, dann schreibe ich dir von dort einen Liebesbrief. Nach 20 Jahren Ehe war das damals. Und ja, irgendwann hat sie den Zettel gezogen. Und dann saß ich oben in Lübeck an der Ostsee und habe einen ganzen Freitagvormittag gebrütet und habe ihr einen Brief geschrieben, aber es war ein langer Brief. Und jetzt hört mal, wie Frauen sind. Meine Frau, die hat den Brief bekommen, die hat ihn gelesen, aber nicht nur einmal oder zweimal. Die hat den hinten in ihre Bibel reingelegt. Ich glaube, da liegt er heute noch. Ja? Und die nimmt den manchmal vor und liest ihn, weil für meine Frau sind Worte was ganz, ganz Wertvolles. Schöne Worte. Und die mag das. Und ich müsste ihr noch viel mehr davon geben. Ja? Da ist sie schier unersättlich mit schönen Worten. Und du musst selber herausfinden, wie du deiner Frau Freude machen kannst. Aber über einen Liebesbrief freut sie sich vielleicht auch. Ich war mal irgendwo, ich wohne ja meistens bei Geschwistern, und da komme ich zum ersten Mal ins Badezimmer und traue meinen Augen nicht. Da hat der Mann an dem Badezimmerspiegel ein ganz tolles Gemälde gemalt mit Window Colors und hat da etwas sehr Nettes hingeschrieben für seine Frau. Also das hat er nicht gemacht, um mich zu beeindrucken. Ja, das war da schon eine Weile und ich habe gedacht, guck dir das mal an, dieser Ehemann, das hätte ich ihm aber gar nicht zugetraut. Da hat er da so was Schönes für seine Frau an den Badezimmerspiegel gemalt. So was könnte ich leider nicht, aber du hast vielleicht andere Ideen. Mach das und wenn du eine gute Idee hast, darfst du mir auch gerne verraten. Ich muss demnächst wieder Zettel schreiben, ich bin ganz Ohr, ja, wenn du da eine gute Idee für mich hast. Pflegen heißt investieren. Und wenn man das nicht macht, dann sieht das so aus, schaut mal bitte. Die Liebe kommt oft unbemerkt, aber man spürt deutlich, wenn sie geht. Und wenn es in deiner Ehe so aussehen sollte, dann habt ihr beide nicht genug investiert. Beide müssen investieren, nicht nur einer, das ist ja klar. Letzter Baustein, siebter Baustein, sich unterordnen. Wir haben jetzt diese Aufforderung, die im Text zu Anfang steht, das haben wir auch vorhin gelesen, und ich nenne das jetzt erst an siebter Stelle. Warum? Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Ich hätte das wahrscheinlich auch als ersten Punkt hier bringen können, dann wäre auch niemand weggelaufen, nehme ich an. Aber ich halte solche Vorträge doch manchmal vor ganz anderem Publikum und zum Beispiel, vor einiger Zeit war ich in Ried im Innkreis, das ist ja nicht so weit weg von hier, und da habe ich in einer Bauernmarkthalle gesprochen über dieses Thema. Da hatten die eingeladen, öffentlich, und da waren viele außenstehende Besucher da. Ich glaube, da war es besser. Ich habe mal ein bisschen gewartet mit diesem Stichwort Unterordnung, weil wenn manche Frauen das Wort Unterordnung hören, höre ich, wie der Rollladen runterknallt, aber bis unten hin. Ja, das höre ich förmlich. Ja, das hat auch eine Vorgeschichte, wenn Frauen so reagieren auf das Stichwort Unterordnung. Darauf kann ich jetzt nicht eingehen. Aber ich möchte die Frau sehen, die von ihrem Ehemann wirklich geliebt, genährt und gepflegt wird, die dann noch gerne eine Emanze sein möchte. Das glaube ich nicht, dass dann Frauen Emanzen sein möchten. Meine Frau sagt mir immer wieder, das wünscht sie sich. Sie wünscht sich, dass sie aufschauen kann zu mir, dass sie sich unterstellen kann, dass ich auch ein Schutzschirm bin für sie, aber auch jemand, der führt, der Verantwortung übernimmt, ein wirklicher Mann, der auch Entscheidungen treffen kann. Nicht über den Kopf der Frau hinweg, auf keinen Fall. Aber wir sind jetzt in unserer Ehe dreimal umgezogen, manche noch viel mehr als wir, ja. Aber dreimal hat schon gereicht bei uns. Ratet mal, wer jedes Mal die Entscheidung getroffen hat, dass wir umziehen. Doch nicht meine Frau. Frauen senken doch viel tiefere Wurzeln. Wir würden heute noch in Karlsruhe hocken, ja, wenn ich nicht die Entscheidung getroffen hätte, umzuziehen. Und es war nicht aus Abenteuerlust, sondern jedes Mal kann ich sagen, um des Reiches Gottes willen. Aber ich musste die Entscheidung treffen. Und Frauen möchten gerne einen Mann, der wirklich ein Haupt ist. Haupt heißt nicht Familienpascha, der sich bedienen lässt und die Puppen tanzen lässt, sondern Haupt ist der dienende Leiter seiner Ehe und Familie. Er liebt seine Familie und Frau, er liebt sie, er führt sie, er versorgt sie, er schützt sie. Das heißt Haupt. Und kein Mann ist am Tag der Hochzeit ein perfektes Haupt. Auch eine Frau ist nicht eine perfekte Ehefrau. Wir müssen beide in diese Rollen reinwachsen, mussten meine Frau und ich auch. Und es gibt auch Frauen, die sind geistlicher als der Mann. Das weiß ich. Da macht ihr mir nichts vor. Aber dann beweis doch deine Geistlichkeit, indem du dich zurücknimmst und hilf deinem Mann, hilf ihm, in die Rolle als Haupt zu wachsen, aber bitte predige ihm nicht. Helfen darfst du ihm, aber nicht predigen. Hier ist der Ort, wo gepredigt wird, am Sonntagmorgen meinetwegen. Aber in der Ehe und Familie darf nicht gepredigt werden, da muss gelebt werden. Unterweisen ist nicht dasselbe wie predigen. Ich meine, predigen hier diesen, ja, den anderen Gardinenpredigten halten. Nicht unterweisen, das ist was anderes. Wir müssen unsere Kinder unterweisen. Aber ich rede jetzt von predigen in diesem Sinn. Noch ein Missverständnis will ich aufklären, damit das nicht im Raum stehen bleibt. Manche Ehebücher und manche Vorträge, da kannst du hören, wie das so ausgelegt wird, ordnet euch einander unter. Aha, die Frau soll sich dem Mann unterordnen und der Mann soll sich der Frau unterordnen. Steht doch da, einander unterordnen. Nein, ihr Lieben, so ist das nicht gemeint. Das ist ganz sicher falsch, auch wenn es gut gemeint ist. Ordnet euch einander unter. Paulus macht eine Aufzählung, die Ehefrauen dem Ehemann, die Kinder ihren Eltern, Kapitel 6, Vers 1, und die Sklaven ihren Herren. Das heißt einander unterordnen. Niemals steht in der Bibel, dass sich der Mann der Frau unterordnen soll. Er soll das Haupt sein, er soll führen, er soll ein guter, liebender Ehemann sein, aber er soll sich nicht seiner Frau unterordnen, sondern die Frau dem Mann. Und jetzt habe ich noch eine Sache offen. Ich habe eben einmal die Brüder ein bisschen rangenommen. Ich habe nur eine Frage gestellt, ob bei uns eine Schwäche sein könnte mit dem Lieben. Darf ich analog dazu jetzt die Schwestern fragen, könnte hier eine Schwäche bei manchen Schwestern sein, dass sie sich schwer tun, sich wirklich ihrem Ehemann zu unterstellen, ihn als Haupt anzuerkennen, auch wenn er unvollkommen ist, auch wenn er geistlich schwächer wäre als du bist, ihn von Gott her als Haupt zu sehen. Wenn ich an eine Kreuzung komme, wo die Ampel ausgefallen ist und da steht ein Polizist, der muss den Verkehr regeln, wie ich es gerade vor ein paar Tagen noch in Montevideo, Uruguay gesehen habe, da stand einer, der hatte die Krawatte auf halb acht hängen und nicht mal eine Schirmmütze auf, aber man konnte sehen, dass er ein Polizist ist. Ja, ich musste ihm trotzdem Folge leisten, der Fahrer, ich war nur Beifahrer, aber wir mussten ihm trotzdem Folge leisten, auch wenn die Hosenfalten nicht gebügelt sind und so, das spielt keine Rolle. Er war erkennbar als Polizist und er hat den Verkehr geregelt und wir haben ihm Folge geleistet. Und so ist ein schwaches Bild, aber bitte, dein Ehemann ist nicht vollkommen und du bist auch nicht vollkommen und trotzdem will Gott, dass du dich ihm unterstellst, grundsätzlich. Das heißt nicht, dass die Frau nicht sagen darf, wie sie denkt. Meine Frau sagt sehr wohl, wie sie denkt. Und wenn sie es nicht selbst macht, dann frage ich sie, wie sie denkt. Aber manchmal hat sie gesagt, so, jetzt weißt du, wie ich denke. Und jetzt werde ich für dich beten, dass du die richtige Entscheidung triffst. Und so, wie du entscheidest, so machen wir es. So leben wir das. Und das geht sehr gut. Ich habe 7 Bausteine einer glücklichen, einer schönen, einer gottwohlgefälligen Ehe genannt. Wir sind am Text entlang gegangen. Wir haben die Verben herausgegriffen, weil die am meisten aussagen. Darf ich noch mit einem letzten Beispiel schließen? Wer aufmerksam zugehört hat, und das haben alle, das kann ich ja von hier vorne sehr wohl sehen, hier kann sich ja überhaupt niemand verstecken, wer aufmerksam zugehört hat, der hat vielleicht an dem einen oder anderen Punkt mit Wehmut gedacht, oh ja, du hast recht, aber das habe ich nicht so gelebt oder das haben wir falsch gemacht. Und da haben wir die Weiche falsch gestellt, die Jacke falsch geknöpft. Hast du schon mal eine Strickjacke geknöpft mit Knöpfen? Wenn du falsch angefangen hast, ich sag dir, das kriegst du nicht mehr hin. Ja? Du musst wieder aufknöpfen. Es geht nicht anders. Du kriegst es sonst nicht mehr hin. Und so lasst mich bitte mit diesem letzten Beispiel schließen. In einem Fischerdorf hatte eine Frau während der Abwesenheit ihres Mannes, er war auf dem Meer, die Ehe gebrochen. Natürlich mit einem anderen Mann, klar. Und sie waren ertappt worden auf frischer Tat. Aber den Mann haben sie dann irgendwie laufen gelassen, wie das in Männergesellschaften manchmal so ist. Und die Frau wurde vor die Dorfrichter gezerrt. Und in diesem Dorf war eine ganz harte, drakonische Strafe. Ehebrecherinnen wurden vom Felsen hinabgestürzt ins Meer. Und das drohte ihr jetzt. Aber sie flehte um ihr Leben und sagte, wartet bitte, bis mein Mann zurückkommt. Er liebt mich. Er wird bereit sein, mir zu vergeben. Die Dorfrichter sagten, nein, morgen früh wirst du hingerichtet. In der Nacht kam der Mann, früher als erwartet, zurück, hörte, was geschehen war, rannte zu den Dorfrichtern, fiel vor ihnen auf die Knie, bat um das Leben seiner Frau. Und die sagten, nein, es ist schon bekannt geworden, es muss ein Exempel statuiert werden, morgen bei Sonnenuntergang wird sie vom Felsen hinabgestürzt ins Meer. Als die Sonne aufging am nächsten Morgen, hatte sich das ganze Dorf versammelt. Die Frau stand da mit den auf den Rücken gebundenen Händen. Das Urteil wurde verlesen. Einer der Männer gab ihr einen Stoß und sie stürzte tatsächlich den Abgrund hinab. Aber der Schrei, der sonst immer ertönte, er blieb aus. In der Nacht hatte der betrogene Ehemann alle Fischernetze, die er in der Umgebung finden konnte, zusammengeknüpft und hatte unterhalb des Felsens ein Netz aufgespannt, um seine Frau, die ihn betrogen hatte, aufzufangen im Netz. Und als das die Dorfrichter sehen, dass er sein Leben riskiert hatte, um seine Frau zu retten, da schenkten sie ihm das Leben seiner Frau. Darf ich noch eine letzte Folie zeigen? Ihr Lieben, spricht das nicht mit aller Deutlichkeit von dem, was unser Herr Jesus Christus dort am Kreuz getan hat? Wir können sagen, er hat sein Leben gegeben, er hat sein Blut gegeben. Wir könnten auch mit Fug und Recht sagen, dort hat er das Netz seiner Gnade gespannt. Und das ist bis heute gespannt. Und wir dürfen aufgefangen werden. Niemand muss zerschellen am Felsen des Zornes und Gerichtes Gottes. Wir dürfen einmal grundsätzlich aufgefangen werden mit der Schuld und Sünde unseres Lebens. Und dann immer wieder neu, wenn wir in irgendeinem Bereich versagt haben, ob verheiratet oder nicht, wenn wir versagt haben, wir dürfen kommen, das Netz der Gnade ist gespannt. Und so möchte ich mit dieser letzten Einladung den Vortrag abschließen. Wenn man so intensiv über das Thema Ehe nachdenkt, wie wir es jetzt in diesen Tagen tun werden, dann wird manchmal auch das eine oder andere noch aufgedeckt oder hochgeholt, was man schon irgendwie wegverdrängt hatte. Und es kann auch sein, es ist mal ein Bedürfnis, darüber zu sprechen oder zu beten. Das könnt ihr miteinander machen, ihr als Verheiratete. Und wenn ihr Fragen habt oder einfach mal mit jemand beten möchtet, der wieder weggeht, ihr dürft mit jedem beten, den ihr kennt, zu dem ihr Vertrauen habt, mit den Ältesten hier selbstverständlich. Aber wenn ihr mal mit jemand sprechen wollt, der wieder weggeht, dem man nicht jeden Tag über den Weg läuft, ich stehe zur Verfügung. Ich werde jetzt hier wohnen bis Sonntag und ich bin auch erreichbar. Das haben wir jetzt nicht besprochen, darf man bei euch anrufen, ja. Die Susanne nickt schon. Also ihr könnt anrufen bei Wilfried und Susanne und könnt mich verlangen und ich gebe euch dann meine Handynummer. Die kriegen davon nichts mit. Ja, müsst ihr nicht denken, die hören dann mit oder so. Nein, die interessiert das gar nicht, was ihr da zu sagen habt. Ja? Ich sage das einfach ganz offen. Wir werden einen Weg finden. Man kann auch hier sprechen. Man muss da gar keinen Staatsakt draus machen. Man geht mal um die Ecke oder auf den Hof und stellt eine Frage und spricht darüber. Ich kann das nicht nach jedem Vortrag sagen. Ich habe es jetzt gesagt und es gilt aber für die ganze Zeit bis Sonntag. Ich muss jetzt kein Buch schreiben, nicht mal eins Korrektur lesen, habe ich auch gerade hinter mir. Ich stehe ganz zur Verfügung. Nicht, dass ihr denkt, ihr müsst mich jetzt die ganze Zeit belagern. Ich habe immer was zu tun, ja. Aber wenn ihr mich braucht, dann stehe ich euch zur Verfügung. Lasst uns mit Gebet schließen, wir neigen uns zum Gebet. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du gegenwärtig bist. Wir haben es gesungen zu Beginn, Gott ist gegenwärtig. Und das glauben wir, Herr, dass du hier bist durch deinen Geist, dass du auch geredet hast heute Abend durch dein Wort. Ich danke dir für meine lieben Zuhörer, für jeden Einzelnen. Ich kenne nur ganz wenige, aber du kennst jeden. Und ich danke dir für alle, die verheiratet sind und eine gute Ehe leben dürfen, die eine schöne Ehe haben, die insgesamt sagen können, es ist aufwärts gegangen mit uns, wir haben vieles gelernt, wir haben, ja, unsere Liebe ist gewachsen zueinander. Aber Herr, du siehst auch alle, die das so nicht sagen können, wo manche Nöte sind und auch schon Gedanke an Trennung war, an Auseinandergehen. Ach Herr, lass diese Botschaften, diese Vorträge und die Gespräche, lass das alles hilfreich sein. Lass das, was krank ist, durch die Sünde heil werden. Lass unsere Ehen schöner werden. Und ich möchte auch für alle beten, die nicht verheiratet sind, noch nicht oder nicht mehr, dass wir alle erkennen, das Glück unseres Lebens liegt in der Beziehung zu dir zuerst, in der Lebensgemeinschaft mit dir, nicht im Familienstand. Aber lass auch die jungen Leute unter deinem vollen Segen in die Ehen gehen. Ach Herr, so haben wir viele Anliegen und wir können sie nicht alle auf einmal bringen, aber wir danken dir für den Abend und danken dir, dass du uns auch hilfst, über dem Gehörten nachzudenken und hilf auch den Gedanken ins Leben hinein. Darum bitten wir dich im Namen Jesu. Amen. Ich hätte noch gerne 2 Minuten eurer geschätzten Aufmerksamkeit. Ihr seid sehr tapfer, ihr habt wirklich sehr, sehr lieb zugehört. Wenn es noch geht, ich habe draußen, wie Wilfried erwähnt hat, ein paar Bücher mitgebracht, ausgewählte Sachen, handverlesene. Ich glaube, ich stelle euch nur Bücher vor. Wenn du eben gesagt hast, der Wilfried, der stellt die Bücher so vor, das liegt daran, ich habe sie alle selbst gelesen, manche sogar mehrfach. Ich stelle nur Bücher vor, die ich selbst gelesen habe, sogar die Frauenbücher habe ich gelesen, weil Bücher sind meiner Frau. Ich lese nicht alle Frauenbücher, ja, aber dann kann ich das auch empfehlen. Oder wenn wir sie selbst geschrieben haben, naja gut, dann muss ich vorsichtig sein, das sollen andere dann beurteilen. Ihr kennt vielleicht Joel und Ann-Christine Fey, die arbeiten mit Michael Haple zusammen in Stuttgart und mit dem jungen Ehepaar zusammen haben wir dieses Heft herausgegeben, Verliebt und was dann? Das Stichwort verliebt kam heute Abend schon mal, ihr seht, 1 Euro, wenn ihr kein Geld habt, dürft ihr es auch gratis mitnehmen, kein Problem. Dann für die jungen Leute, die hier sind oder für Eltern, die Kinder im Teenageralter haben, ich sage euch, das ist ein Hammer-Vortrag von Roger Pugh. Das ist ein Amerikaner, aber der redet akzentfrei Deutsch und was er hier sagt, das ist so gut zum Thema Freundschaft. Also ich verbreite das, wo ich nur kann. Der Verlag hat das ein bisschen teuer gemacht, nach meiner Einschätzung. Ihr könnt das gerne für 5 glatte Euro mitnehmen. Das reicht, wenn ihr 5 Euro dafür gibt, Freundschaft von Roger Pugh. Dann, wenn man sich gefunden hat und wirklich auf die Ehe zusteuert, dann denken die meisten, ach, so verliebt wie wir war ja überhaupt noch niemand auf diesem Erdboden. Und dann denkt man, Vorbereitung brauchen wir nicht. In unserer Gemeinde müssen die Ehepaare, die von unseren Ältesten getraut werden wollen, die müssen vorher diesen Kurs durcharbeiten. Einer unserer Ältesten ist Manuel Schauer, ja, der Sohn von Walter und Clara Schauer aus Hutturm. Mit ihm und seiner Frau haben wir das durchgearbeitet, meine Frau und ich. Heute arbeitet er es mit anderen jungen Paaren durch. Es muss nicht dieses sein, aber dieses kenne ich sehr gut. Es ist von Wayne Mack, den ich persönlich kenne und ich habe das schon in Englisch gelesen und dann auf Deutsch schon mehrfach durchgearbeitet. Dazu sollte man 2 haben, weil ja jeder reinschreiben muss, das sind auch Fragen zu beantworten, mal anzukreuzen etc. Und das müsst ihr euch bitte merken, ich kann nur einen Preis auf die Bücher kleben, den Einzelpreis 16,50 Euro oder eben als Partnerset 25 Euro, das müsst ihr euch bitte merken, ja, wenn ihr 2 nehmen wollt davon. Dann Paul Washer, den kennen ja viele junge Leute wegen seiner sogenannten Shocking Message, die Gott gebraucht hat, um eine Erweckung unter Jugendlichen weltweit hervorzurufen. Und so ähnlich schreibt er hier auch über die Ehe. Mein lieber Mann, als das der Wolfgang Bühne zum ersten Mal gelesen hat, der war ganz aus dem Häuschen, ja. So schreibt er hier über die Ehe. Es geht auch um Epheser 5, das, was wir heute Abend hatten, aber ganz andere Gedanken, herausfordernde Gedanken zu Epheser 5, der Zweck der Ehe von Paul Washer. Ich wünschte wirklich, alle würden das Heft mitnehmen. Wenn ihr bei McDonald's alles auf den Kopf geknallt habt heute Abend und kein Geld mehr habt, nehmt es gratis mit, ist kein Problem, ja. Aber lest es. Und dann habt ihr vorhin diesen Satz gesehen, Liebe ist immer willentliche Liebe. Den habe ich aus diesem Buch gelernt von Arnold Fruchtenbaum, das Hohe Lied, eine Vers-für-Vers-Auslegung vom Hohen Lied. Fruchtenbaum sagt euch nichts, also das ist der Linke auf dem Bild, nicht verwechseln, der Linke auf dem Bild ist das. Und er hat hier Vers für Vers das Hohe Lied ausgelegt und zeigt, dass das ein Buch in der Bibel ist für Ehepaare. Bitte nicht gleich vergeistlichen auf Gott und Israel und Christus und die Gemeinde. Kann man machen, aber immer erstmal so, wie es Gott gegeben hat. Das hat Gott für Ehepaare gegeben, dieses Buch. Und darum, wenn ihr das noch nicht kennt, das ist ein Genuss. Als wir das gelesen hatten, meine Frau und ich, da haben wir einen Ehefrühling erlebt. Ja? Auch wenn es im Herbst war oder egal wann. Und noch ein letztes. Vorhin ist auch mal das Wort Scheidung hier vorgekommen. Wiederheirat ist Ehebruch. Ein ganz schön herausfordernder Titel. Es sei denn, Pünktchen, 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 biblische Aussagen zur Scheidung und deren Folgen. Er hat wirklich alle Aussagen der Bibel zu dem Thema hier behandelt. Sehr gründlich gearbeitet. David Pawson, ein Engländer. Und das Buch ist auf Deutsch erhältlich. Wer sagt, da will ich mich gründlicher mit befassen, der kann sich das anschauen. Da draußen ist der Tisch, ich will damit nichts zu tun haben. Da steht eine Kasse des Vertrauens, da ist Wechselgeld drin. Es sei denn, ihr habt irgendeine Frage zu einem Buch oder so, dann könnt ihr natürlich kommen. Aber ansonsten würde ich lieber zu Gesprächen zur Verfügung stehen. Jetzt kommt der andere Wilfried, bitteschön.